Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues, präsentiert Bin Magera.
Ich bin Andy.
Und ich bin Nico. Moin Moin.
Hallo Nico, na, schön, dass wir beide hier heute so zusammengefunden haben am 30.12.2024. Das ist ja mal was. Das Jahr ist bald vorbei. Die Uhr tickt. Wir bereiten uns schon mal auf die große Silvestersause vor. Und das ist auch jetzt unsere letzte Auskopplung dieses Jahr.
Ja, die letzten Überlebenden nach Weihnachten 24, die nicht dem Truthahn anheimgefallen sind.
Ja, war das wieder ein wildes Fressen? Hast du ein schönes Weihnachtsfest gehabt, Nico?
Ja, sowas von. Eine Mischung aus Harry Potter Start mit den Kindern, ein Traum, das hatten wir uns schon ewig vorgenommen. Ja. Und dementsprechend auch schon die ersten Lego-Bausätze mit denen angefangen. Ich habe da so ein schönes Konvolat
direkt gefunden. Unterm Baum wurde schon angefangen, das zusammenzubauen.
Quasi, genau.
Ja, hier auch, ne? Also leuchtende Kinderaugen, da macht Weihnachten doch richtig Spaß.
Absolut.
Ja. Ja, aber ihr seid wahrscheinlich alle gut gesättigt vom Weihnachtsfest und habt ihr jetzt Bock, nochmal mit uns aus diesem Jahr rauszustarten quasi und ins Jahr 2025 vor allen Dingen reinzustarten, liebe Leute. Wir sind, habt ihr am schönen Intro erkannt, wieder mal bei Armageddon und sind immer noch dabei, die ganzen Fraktionen für den ersten Krieg um Armageddon zu besprechen und euch damit ein bisschen um den Gehörkanal zu verwöhnen. Heute besprechen wir die World Eaters.
Jawollo.
Das ist doch mal was. Also fangen damit an, das wird ein Zweiteiler auf jeden Fall. Und Nico hat da ein bisschen was ausgearbeitet.
Lütbane.
Aber bevor wir das machen, wollen wir natürlich nochmal in den Hobby-Progress starten. Was hast denn du so gemacht?
Ich habe mich tatsächlich sehr viel mit dem Geschenk meiner Kinder beschäftigt. Hört sich witzig an. Nee, ich hatte nämlich so ein Lego-Konvolat mit mehreren Harry-Potter-Artikeln so geschossen. Und da habe ich dann die auseinanderklabüstert und schön alles abgepackt und nach Kleinstteilen gesucht. Damit habe ich mich tatsächlich beschäftigt und ansonsten habe ich minimal weiter gearbeitet an meinen neuen Myrmidonen von der Legio Kybernetica. Da bin ich aber wirklich noch nicht so wirklich weit vorangekommen seitdem. Schwiegermutter ist ja auch da gewesen, dann kann man das nicht so unbedingt alles machen.
Ja, ich habe tatsächlich über die Weihnachtsfeiertage habe ich mein Armageddon-Progress, mein Bin-Mageddon-Progress tatsächlich vorangetrieben und habe Relictors bemalt für den dritten Krieg um Armageddon und die landen ja auch, wer aufmerksam unsere kleinen Charity-Videos verfolgt, landen die auch in einem Paket und die werde ich verschicken. Dann hat einer von euch ein echtes Andy-Original zu Hause stehen oder hat gleich drei davon, denn ich baue drei Relictors oder habe sie schon gebaut und habe sie jetzt bemalt. Und ja, hab dann noch einen vierten Relictor, der kommt für das Charity-Raffle von The Apothecarion, wo wir auch schon eine Wochenshow-Folge drüber gemacht haben. Also ja, es steht hier tatsächlich auch auf dem Maltisch, so langsam stehen die Zeichen auf Armageddon und damit bin ich ganz zufrieden, dass ich endlich mal einen richtigen Bin-Mageddon-Progress hier machen konnte.
Oh ja, dann muss ich aber unbedingt jetzt mal in dem kommenden Jahr, im Januar, auf jeden Fall mal nachlegen mit Bin-Mageddon. Ich habe ja immer noch diese schon kleine Dämonenpatrouille für den ersten Krieg auf Armageddon. Patrouillenbox davon von Games Workshop. Da habe ich ja schon eine. Oh, da muss ich unbedingt mal ein paar Zerfleischer und so weiter zusammenbauen. Ich glaube, da habe ich Bock drauf.
Fantastisch. Und damit näherst du dich ja auch thematisch schon mal unserer heutigen Folge an. Und tatsächlich, als ich das Skript gelesen habe, bin ich auch ganz heiß auf World Eaters geworden. Ich habe hier auch noch die Datei, da gab es mal for free von Fummelfinger so ein World Eater Chaos Space Marine, beziehungsweise, nee, Chaos Space Marine ist es noch gar nicht, einfach ein World Eater Space Marine MK5 Rüstung, der gerade so einen Sturmangriff startet und vielleicht drucke ich mir den mal und fange den mal an zu malen, weil ich jetzt, ne? Also wenn man so ein Skript liest, da kann man ja schon mal ein bisschen Feuer fangen auf jeden Fall. Und damit wollen wir auch direkt reingehen, ne? Und den Anfang machst du, Nico.
Jo, genau. Ja, genau. Also nur so nebenbei, sobald man sich mit sowas beschäftigt, auf einmal entwickelt man da schon irgendwie so eine kleine Liebelei dazu. Also jedenfalls gefällt einem das dann doch schon, was man da so hört und liest und sieht. und kann sich das auch richtig schön, naja, wie in unserem Hobby so üblich, halt so ausmalen, wie sich das dann halt ja, in Live-Performance quasi, bei uns natürlich per Würfelwurf, aber sonst halt so in Live-Performance auf dem Schlachtfeld abspielt.
Ja, man hat ja da gleich einen ganz anderen Gedanken dabei und ganz im Sinne unserer heutigen Folge habe ich auch mit dem Khan Eater of Worlds Audiobook angefangen. Das ist fantastisch. Also ich muss wirklich sagen, ich habe ja also eigentlich so gut wie kein gutes Haar mehr an Angron und seinen Jungs gelassen, nachdem ich der Rote Engel gehört hatte.
Wir.
Super enttäuscht. Wir, du hast ja auch gehört, du hast dir diese Gehörgangsfolter ja auch
absolut
gegeben. Und tatsächlich war ich da so ein bisschen abgeneigt und hatte dieses Hörbuch schon lange auf meinem Merkzettel und immer überlegt, ah, höre ich mir das jetzt wirklich an, gebe ich dafür ein Guthaben aus? Und tatsächlich habe ich es jetzt wegen dieser Folge gemacht und habe damit angefangen, bin jetzt 2 Stunden drinne und ich finde es richtig, richtig stark. Ich denke mal, zur nächsten World Eaters Folge habe ich es durch und das ist wirklich gut, ne? Also Khan, Eater of Worlds von Anthony Reynolds ist ein fantastisches Audiobook, gibt es leider nur auf Englisch, aber tatsächlich zeigt das einfach, dass man World Eaters auch in gut schreiben kann. Ne?
Oh, das glaube ich.
Muss man so sagen. Ich werde immer wieder mal so kleine Details aus diesem Buch hier einstreuen in unsere beiden World Eaters Folgen und ja, will aber jetzt gar nicht so viel darüber reden, sondern Nico, du machst den Anfang.
Okidoki, starten wir einfach mal rein in die Weltenfresser. Die World Eaters, die Weltenfresser, also nein, World Eaters, sind natürlich eine Legion der ersten Gründung, hießen zu Beginn Warhounds, benannt nach den weißen Hunden der Jeschk-Krieger und sind insgesamt die 12. Legion der Astartes. Ihr Primarch, wie schon die letzten beiden Folgen bekannt, ist Angron himself und ja, ich würde sagen, klar, Gründung auf Terra durch den Imperator mit seiner Gensaat. Und aber als Heimatfeld kann man ja Nukeria schon irgendwo klassifizieren. Wobei Nukeria nicht die einzige Welt ist, auf der sie rekrutiert wurden. Tatsächlich bis zum Ende des großen Krieges hatten die World Eaters, und das habe ich bei keiner anderen Welt, außer vielleicht noch bei den Ultramarines so gesehen, haben die über 30 Rekrutierungswelten. Also schon einen ordentlichen Stammbaum an Leuten aus allen möglichen Ecken, die sie da so ranziehen. Ja, die Farben der Warhounds zu Beginn, blau und weiß, wunderschön, auch sehr häufig schon in irgendwelchen Artworks zu sehen, mit rot gesprenkelter Rüstung natürlich. Und nach der Umbenennung bzw. nach dem Verrat am Imperator wurde natürlich die Klamotte zunehmend blutrot und gülden.
Ja, es ist ja auch so, dass die Warhounds waren ja noch blau-weiß und die World Eaters waren dann ja weiß-blau, also die haben die Farben quasi geswitcht. Die World Eaters sind ja weiß mit blauen Schulterpanzern und die Warhounds waren blau mit weißen Schulterpanzern.
Ja, die haben am Anfang bei vielen Legionen mit diesen Anfangsfarben gespielt, also in dem Moment, wo der Primarch sie quasi annimmt, finde ich irgendwie auch immer spannend ja, genau. zu sehen.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, also die erste Rekrutierungswelt war natürlich Terra. Und es war jetzt nicht wie bei anderen Legionen eine bestimmte Region von Terra, die halt zur Rekrutierung geeignet war, sondern die haben aus allen möglichen Regionen Terras Leute geholt. Und zwar stand da im Vordergrund Aggressivität und tatsächlich auch Konkurrenzdenken. Also wer der Hahn im Korb war oder zumindest versuchte zu sein und das mit Aggressivität, hatte gute Chancen halt bei den World Eaters als Rekrut zu landen. Und nachdem die dann halt ausreichend, ich sag mal, Equipment hatten, gab es halt den ersten bekannten Einsatz, der war nämlich der Befreiung von Saafrik zu sehen. Da dienten sie als Speerspitze und Sturmtruppen. Wahrscheinlich waren die zu diesem Zeitpunkt schon so effektiv und aggressiv, dass sie erst einmal komplett in Reserve gehalten wurden im, ich sag mal, bei der Befriedung Terras, bei der restlichen Befriedung, und natürlich auch bei der Unterwerfung des Sol-Systems. Da kamen die tatsächlich nicht nochmal zum Einsatz, sondern wurden komplett in Reserve gehalten, weil wahrscheinlich die Auswirkungen schon zu heftig waren, wenn die losgelassen wurden. Die waren nämlich schon sehr früh bekannt dafür, also die Warhorns als brutale Legion, und haben ihre Hilfstruppen dezimiert, wenn die nicht unbedingt jetzt so den Einsatz in der Schlacht gebracht haben, den sich die Warhorns davon erhofft haben. Das wurde ihnen tatsächlich verboten, natürlich. Man sollte die Verbündeten nicht unbedingt alle zur Ader lassen. Das ist nicht so nett. Und sie waren halt auch noch bekannt halt für ihre unglaublich schlechte Disziplin. Gab zahlreiche Kämpfe auch untereinander. Also ich will nicht wissen, wie viele da schon irgendwie in der Anfangszeit liegen geblieben sind. Genau, zu Anfang waren die so als kleine, wie bekannt, Speerspitzen, Sturmtruppen, Einsatzgruppen, so Untergruppen unterteilt in mehreren Expeditionsflotten, und wurden aber im Zuge dessen auch als sehr unberechenbar bekannt, und man hat die nicht so richtig gerne zum Einsatz gebracht, weil die World Eaters die Warhounds haben genau das getan, wofür sie später bekannt waren. Die haben nämlich übertrieben viele Verluste bei den Gegnern verursacht. Also wenn man jemanden befrieden möchte, möchte man vielleicht nur ein Exempel statuieren, aber man möchte nicht irgendwie gleich alle köpfen. Ich finde das irgendwie, das ist so. Naja, und deswegen hat man die halt auch schon wieder aus diesen Expeditionsflotten wieder ausgeladen, könnte man sagen. Und man hat entschieden, okay, was machen wir mit denen? Ach, da gibt es doch diesen einen Planeten namens Boot. Da schicken wir jetzt alle diese Untergruppen hin. Da können die sich sammeln. Und sie kriegen ihren eigenen Namen oder beziehungsweise ihre eigene Expeditionsflotte. Das war in diesem Fall die Nummer 13. Und wir haben hier noch ein paar ähnlich aggressive Truppen. Die können wir nicht gebrauchen, jedenfalls nicht bei dem Vorhaben, was wir haben. Und schicken einfach mal alles Aggressive in die Richtung und sammeln das mit den Warhounds zusammen. Da gibt es zum Beispiel die Numen Gun Clans, das sind so unfassbar brutale Technobarbaren, nomadische Technobarbaren gewesen. Regimenter von Urzeitwelten, Regimenter von Abhumanen und die auch später bekannte extrem aggressive Titanenlegio Audax. Das war in erster Linie eine Warhound-Legio, und die haben es geliebt, mit diesen Harpunen die größeren Gegner einzukreisen und dann in die Gelenke zu schießen und die Gegner zu Boden zu ziehen. Und dann, wenn ein Titan auf dem Boden liegt, naja, der macht dann nichts mehr. Und dort haben die sich dann alle gesammelt. Wurden von dort aus auch immer mal wieder zu Einsätzen abgerufen. Und zwar in solchen Fällen, wenn es halt wirklich darum ging, irgendetwas komplett und radikal restlos auszulöschen. Und das haben die sehr effektiv gemacht.
Ja, und wir haben auch in der Angron-Folge schon darüber gesprochen, wie dann so die Zusammenführung mit Angron und dem Imperator war, dass das alles andere als super glücklich alles abgelaufen ist, wie dann immer mehr ranghohe World Eaters, beziehungsweise damals noch Warhounds und Captains immer zu ihm reingeschickt wurden und nur Khan es geschafft hat, zu ihm durchzudringen. Und Santa hatte das, glaube ich, erwähnt, dass sogar Khan dann auf den Namen World Eaters gekommen ist. Und dementsprechend, in der letzten Folge ist da eigentlich alles zugesagt worden, wie sie zusammengeführt wurden, und Angron, der super pissed war, dass der Imperator ihn da von seinem geliebten Nukeria weggeholt hat, hat dann in seinem Sinne die World Eaters noch weiter umgeformt. Also wir haben gerade gehört, dass die Warhounds ja auch schon wirklich kranke Typen waren, die auch immer schon super aggressiv und undiszipliniert waren. Eigentlich das perfekte Material, damit Angron dann auch weiter arbeiten kann. Und hat die dann wirklich zu so einem richtig heftigen Werkzeug des Schreckens umgebaut. Und normalerweise waren bis dahin immer die Space Wolves die immer so richtig auf die Kacke gehauen haben und wirklich keinen Stein auf dem anderen gelassen haben und ja den Job sehr, sehr gründlich erledigt haben. Aber die wurden dann quasi von den World Eaters noch überholt, was die Brutalität und die Dezimierung des Feindes angeht. Und die World Eaters sind tatsächlich auch der Meinung, dass sie die einzigen sind im Imperium, die wirklich vernünftig mit den Schrecken des Krieges, also vernünftig und ehrlich damit umzugehen wissen.
Was ich übrigens auch noch sagen wollte, zu den, was halt irgendwie so, wie man sich auch nochmal ein schönes Bild von den von guten World, die das sozusagen haben, könnte oder kriegen kann. Es gibt ja dieses Buch, ich glaube, Die Vergessenen Toten oder sowas, von Dan Abnett. Da sind ja verschiedene, ich sag mal, Traitor-Legions, da sind ja Gefangene, so, die haben sich zusammengetan, um einen Auftrag zu erzielen. Ich will da gar nicht so ins Detail gehen. Aber da sind halt auch zwei World-Eaters dabei, oder sind das noch Warhorns? Das weiß ich tatsächlich nicht mehr so genau.
Naja, die waren irgendwie auf Terra stationiert, und in dem Moment, wo von der Heresy berichtet wurde, wurden halt alle Anhänger von dann Verräterlegion in dieses Hochsicherheitsgeschenk eingesperrt, genau, weil man sich nicht sicher sein konnte, ob das vielleicht irgendwie Schläferzellen sind oder so. Ja. Das sind, glaube ich, sogar Brüder,
ja, die genau,
World Eater, die da
und ich glaub, die haben,
auf Terra sind.
Ich glaube, die haben auch noch keine Schlechternägel. Aber ich weiß es aber nicht mehr so genau. Egal. Aber was
weiß ich nicht mehr so ganz
aber
genau.
Aber was ich so klasse finde.
Als gutes Beispiel für einen coolen World Eater, beziehungsweise Warhound, kann man auch einfach immer Endrith Haan nennen. Ne? Gibt es auch nur auf Englisch, aber die Audiobook-Trilogie um den ist auch fantastisch.
Ja. Nee, ich fand das immer so beeindruckend tatsächlich. Und das meine ich halt damit. Man kann sich dieses ganze Geschlachte, ja klar, man denkt sich immer so Kettensägen oder Kettenaxt-Massaker hier und Kettenaxt-Massaker da. Ja, stimmt, mag sein, aber in dem Buch wird es so geil geschrieben, wie die kämpfen. Und zwar nicht nur mit dieser hirnlosen Brutalität, sondern es ist halt so eine zielgesteuerte Brutalität. Das heißt, der Axtschwung ist dann halt so gezielt, um halt aber auch effektiv zu sein. Also es sind ja immer noch, es sind Space Marines. Das darf man nicht vergessen. Und die sehen auch noch irgendwo eine Logik hinter ihren Schlägen, hinter ihrer Kriegsführung. Und tatsächlich in diesem Buch, da habe ich auch schon mal kurz überlegt, oh, ey, die World Eaters sind nicht nur so eine, weiß ich nicht, hirnamputierte Truppe, sondern dieses Wohlüberlegte finde ich ziemlich cool, weil das halt...
Ja, das muss ich auch sagen, das Hörbuch, was ich jetzt gerade höre, das hat mich da auch so ein bisschen angestoßen, da ein bisschen umzudenken, weil ich fand World Eaters eigentlich immer ein bisschen blöd, weil die halt so hirnlos ja, genau, sind und hat mich immer nicht so wirklich inspiriert, das wirklich mal selber zu spielen oder zu malen oder zu bauen. Aber so dieser, ich finde diesen Zwiespalt halt total cool, ne? Also die haben ja wirklich dieses, wenn die Schlechternägel einsetzen, fahren sie ja erstmal hoch, dann werden die ja immer effektiver und brutaler in ihrem Kämpfen. Und irgendwann ist ja dieser Punkt überwunden und sie kriegen halt so ein Blackout für ein paar Stunden, dass sie dann nur noch schlachten, nur noch durchdrehen. Und irgendwann kommen sie dann wieder klar und wissen im Prinzip erstmal gar nicht, was sie gemacht haben. Und das finde ich mega spannend, weil das in diesem Khan Eater of Worlds hast du diese World Eater, die wirklich extrem in diesem Zwiespalt sind und wirklich so eine Art Melancholie dann noch damit reinfließen lassen. Einige, die sich da, die komplett fein damit sind und halt sagen, ja gut, das ist halt unsere Natur und wir machen das so. Und andere, die dann wirklich auch daran zweifeln, vor allen Dingen dann so die Captains und so, die dann halt auch wirklich sagen, ey fuck, wir bluten hier gerade unsere Legion aus. Ne? Wir können, das Buch fängt halt an, wo die Siege of Terra vorbei ist und die World Eaters quasi abhauen von Terra und sich dann halt ins Auge des Schreckens zurückziehen. Und du begleitest erst ich glaube, Khan war siebte Kompanie,
ja, ja,
ne? Siebte,
ja,
oder siebte. Achte? Siebte, ja, ne? Ja, und du begleitest die achte erstmal. Und der Captain von denen, der ist halt so, der sagt halt auch so, ja Leute, geht halt so nicht weiter, wir bluten uns hier selber aus, ne? Die World Eaters haben ja so kulturell bedingt so Arenen auf ihren Schlachtschiffen auch, wo sie immer so Ehrenduelle und Kämpfe und so machen, wie halt auf Nukeria Angron das gemacht hat.
Ja, das stimmt.
Sowas haben sie halt auf ihren Schiffen. Und der Captain von der 8. Kompanie hat halt diese Arenen schließen lassen, damit die sich nicht alle untereinander abschlachten, so, ne?
Ja, ja, genau.
Die mussten die halt diese Zwiespalt, ne? Dass er will halt diese Disziplin aufrechterhalten. Ja. Das bisschen, was er so hat, und das finde ich mega spannend. Also das ist echt wahnsinnig gut geschrieben. Das macht wirklich viel, viel Spaß. Und zu dieser unübertroffenen Brutalität kommen wir jetzt auch direkt in unserem Text hier. Und zwar ließ Angron dann auch relativ kurzfristig diese Neocortex-Implantate, über die wir schon in der Angron-Folge viel gesprochen haben, ließ er vom Mechanicum umbauen, dass die für Astartes funktionieren, also funktionieren in Anführungsstrichen, denn jeder reagiert da auch irgendwie so ein bisschen anders drauf. Und ließ sie seinen World Eaters einbauen und die haben das auch eigentlich so gut wie alle immer freudig angenommen, dieses Geschenk. Skriptoren sterben halt, wenn man denen das einbaut, das haben wir letztes Mal, hat Dennis darüber gesprochen, und am Ende waren nur noch 20 Skriptoren in der Legion übrig, die halt auch keine Nägel im Kopf hatten, aber mit ihrer Präsenz extreme Kopfschmerzen bei ihren nageltragenden Brüdern verursacht haben. Deswegen waren die wahnsinnig unbeliebt.
Ja, die haben immer vor dahin gespuckt, wenn die Skriptoren da um die Ecke kamen.
Ja, genau. Fängst du direkt das Kotzen an. Aber diese Schlechternägel wirken sich halt auf die Astartes total unterschiedlich aus. Ne? Also der einzig bekannte World Eater, der nicht permanent irgendwelche Zuckungen im Gesicht hat und schmerzverzerrt durch die Weltgeschichte wandelt, ist eigentlich Khan, der dies relativ mit einer Seelenruhe hinnimmt, so, ne? Der ist ja sehr fokussiert noch und wird auch von seinen ganzen Kompagnons als sehr diszipliniert und so wahrgenommen, ne? Also er hat zum Beispiel in dem Buch, was ich gerade höre, den Spitznamen Khan der Weise. Was ich auch geil finde, weil das ja einfach so auf andere Legionen bezogen, auch ein totaler Berserker und Assi ist, aber von den anderen World Eaters wird er halt als extrem rational und sehr, sehr weise wahrgenommen.
Das erinnert mich so ein bisschen an Terry Pratchett und die Scheibenweltromane. Da gibt es Trolle, die sind extrem dämlich, also die sind super langsam. Und einer wurde dann halt schon als schlau bezeichnet, weil er bis 4 zählen konnte und ich nur bis 3. Und
so verhält sich
das. Genau, so kommt mir das gerade vor.
Oh, du hast heute Morgen nur 3 Leute totgeschlagen, ich 10. Mann, bist du beherrscht.
Oha.
Ja, die Nägel trieben auf jeden Fall die World Eaters so langsam in die Disziplinlosigkeit, in den Wahnsinn und verursachte extreme Psychosen. Einige Leute sterben halt auch einfach, wenn sie die eingesetzt bekommen oder werden einfach komplett wahnsinnig, ne?
Ich glaube, bei der ersten Rutsche sind bestimmt richtig viele draufgegangen.
Ja, auf jeden Fall. Die dezimieren sich halt selbst. Dann noch die Kriegsführung oben drauf. Ja. Das verursacht ordentlich Verluste. Und was in dem Buch auch geil ist, da gibt es einen Destroyer. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal über Destroyer gesprochen haben. Das ist halt so eine Spezialeinheit in dem Großen Bruderkrieg und in Horus Heresy. Oder Großer Bruder und Horus Heresy, ja, das ist dasselbe. Großen Kreuzzug unter Horus Heresy, so eine Spezialeinheit in den Astartes-Legionen.
Ich glaube, da kommen wir bei Volume 2.
Ah, okay, weil in dem Audiobook ist ein Destroyer, und ey, so cool habe ich Destroyer, glaube ich, noch nie beschrieben bekommen, dass der halt durch diese radioaktive Strahlung von den Waffen, die er immer benutzt, hier Phosphex-Bomben und Volkite-Waffen und so, der hat keine Haare, seine Haut ist extrem im Arsch, ist richtig auf, und der hat auch keine Zähne mehr. Die sind ihm halt ausgefallen von der Strahlung.
Ah, okay, aber ich glaube, Destroyer ist eine Waffengattung. Also ich glaube, die gibt es in mehreren Legionen.
Ja, sag ich ja. Destroyer, das sind Squads, ja. Das sind diese mit den schwarzen Rüstungen.
Ja, nee, ich glaube, aber da kommen wir doch nicht in Volume 2 dazu, meine ich. Weil das ist halt, so, weil das okay. Halt so, ja, so übergriffen das, ist. Quatsch, das nehmen ja viele
so, okay.
Legionen.
Ja, Destroyer sind ja so Spezialeinheiten, die halt für die extreme Vernichtung mit viel radioaktiven Waffen und so. Die zum Beispiel Gilliman, wenn man über Destroyer ein bisschen was lesen will, ist das Gilliman-Buch, die Primarchen-Novelle, ist sehr informativ, was das angeht. Da geht's, also ein Schwerpunkt in diesem Buch ist halt diesen Zwiespalt von Reboot Gilliman zu den Destroyern, dass er diese Art von Einheit eigentlich gar nicht haben will bei den Ultramarines. Aber dieses Buch geht so ein bisschen um einen Einsatz, wo er dann auch sagt, okay, für gewisse Einsätze braucht man die halt. Und die Destroyer selbst bei den Ultramarines fühlen sich so ein bisschen außen vor und so ein bisschen ungeliebt. Aber dann in dem Buch merkt er halt so, okay, für gewisse Einsätze ist es schon sehr sinnvoll, solche Typen dabei zu haben. So, also da gibt es viel über die Destroyer. Den gibt es auch als Hörbuch bei Spotify.
Da sieht man, sieht man auch noch, dass die guten alten Waffen nur damals eingesetzt wurden.
Ja, genau. Und ja, der liebe Reboot Gilliman, wenn wir schon von ihm sprechen, der war zum Beispiel auch ein Riesengegner der Kriegsführung der World Eaters. Aber Leute wie Horus, warum wohl, hat die stark unterstützt, und Jagatai Khan hat auch diese gewisse Kriegerehre in dem ganzen Ding gesehen, ne? Weil das war, also das darf man nicht vergessen, also wenn man nur so Sachen liest wie Angron der Rote Engel, ist ja komplett Baller einfach nur, und die ganzen World Eaters sind ja wirklich einfach nur, ja, schlechte Antagonisten und Bekloppte, Und tatsächlich haben die immer noch so einen Ehrenkodex und rechtfertigen ihre Gewalt und dieses stetige Kämpfen auch viel mit der Kultur von Nukeria und sowas. Ne? Also das ist schon so, dass da ein bisschen Charakter hinter steckt. Und finde ich, ist, glaube ich, als Autor auch gar nicht so einfach, das vernünftig zu schreiben. Deswegen muss man das, finde ich, umso mehr anerkennen, wenn es einer hinkriegt. Und tatsächlich, in Verräter zum Beispiel, ist, glaube ich, auch von Dan Abnett, ne? Wo mit Argeltal und Khan, da kommt das auch gut rüber.
Das kann sein. Das sind
schon durchaus gute World Eaters-Romane.
Absolut.
Naja, und zum Beispiel, wo man dann so Beispiele für diese Kriegsführung findet, wäre zum Beispiel auf Genna. Da wurde bei einem krassen Gewaltexzess der World Eaters einfach mal die gesamte Bevölkerung, die gegen den imperialen Gouverneur revoltiert hat, ausgelöscht. Also die wurden einfach mal vom Angesichts der Galaxis getilgt. Und das ist natürlich einfach so eine exzessive Gewaltanwendung. Das kann nicht für gut geheißen werden. Und ja, dann schritten da dann auch die Space Wolves, also die Henker des Imperators, ein und haben die World Eaters auf der Welt im Zuge der Nacht des Wolfes gestellt. Und deren Ziel war halt, Angron auch nach Terra zu bringen und ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Die beiden Legionen haben dann gegeneinander gekämpft. Das war wohlgemerkt noch vorm Großen Bruderkrieg.
Ja, das ist der erste nachgewiesene Konflikt zwischen zwei Legionen, also wo Astartes gegen Astartes kämpfen und es auch Tote gibt, ganz klar.
Ja, genau. Ja. Beide Legionen sahen sich am Ende als Sieger. Wer angefangen hat, war nicht so ganz klar. Nee. Und wurde halt alles ziemlich geheim gehalten. Ne? Verlustzahlen wurden auch nicht veröffentlicht, aber es war sehr, sehr blutig.
Ja.
Danach war auch das Verhältnis von Space Wolves und World Eaters mehr als gestört.
Absolut. Auch hier die damalige Waffe von Angron wurde ja auch zerstört. Widowmaker. Die hat ja auch der gute alte Wolf zerstört.
Auf jeden Fall. Ja, und daraufhin befahl der Imperator auch das Ende der Neokortex-Implantateinpflanzung. Angron war aber zu dem Zeitpunkt schon so abgefuckt und hat ja eigentlich von vornherein sein Ding gemacht. Angron war ja nie jemand, der gesagt hat, okay, Vater, ich mach, was du sagst und weise mir den Weg. Der hat ja sich schon immer recht eigensinnig durch die Galaxis geschlachtet. Im Sinne seiner bevorigen Einstellung zum Imperator hat er diesen Befehl dann auch einfach mal ignoriert und hat halt immer weitergemacht. Ne? Und da war eigentlich auch der Punkt, wo dann so gut wie alle World Eaters mit Implantaten ausgestattet waren. Dann gab es aber wieder so einen Zwiespalt, das hatte ich in der letzten Folge schon mal angesprochen, dass der Imperator das auch immer so ein bisschen hinnimmt, weil es natürlich auch eine praktische Waffe ist. Ne? Und ja, das war dann halt auch wieder Spiegel dessen, weil die World Eaters haben so massive Erfolge erzielt in ihrer Kriegsführung, weil es natürlich ohne Rücksicht auf Verluste, komplette Auslöschung, Prinzip wenig bis gar keine Diplomatie, spart natürlich auch viel Zeit. Und dann hat der Imperator halt einfach mal so, ja, hat einfach mal die Augen zugemacht, wenn es ums Neokortex-Implantat ging und hat im Prinzip stillschweigend diese Rebellion seines Sohnes gegen seine Anordnung hingenommen, weil die Erfolge der World Eaters sprachen für sie.
Ja, das muss man auch ganz klar so sehen, wenn man jetzt sieht, da ist eine Alien-Rasse zum Beispiel und du fängst an hier, keine Ahnung, mit diesen Weltenvernichtungswaffen und entvölkerst da alles und hast aber auch jetzt erstmal hunderte oder wenn nicht sogar tausende Jahre Terraforming vor dir, bis der Planet wieder nutzbar ist. Oder du entlässt einfach mal 150.000 irre Legionäre auf diese Welt und da steht kein Alien mehr wieder auf. Dann kannst du halt in 10 Jahren gleich wieder neu besiedeln. Und das ist halt...
Ja, wollte gerade sagen, da kannst du die Infrastruktur und den Planeten kannst du halt direkt weiter nutzen.
Genau.
Du musst nur einmal sauber kärchern.
Ja, kärchern, ich weiß nicht, was das für Mechanikums-Kärcher-Maschine sein muss. Boah, meine Güte.
Sandstrahler. Da gibt es doch dieses tolle Saubermach-Computerspiel mit diesem 40K-Mod. Das ist ja doch mal gut. Einfach hinter den World Eaters aufrufen.
Boah, da brauchst du
lecker
Hunderttausende von Reinigungsfachkräften. Ne?
Nee, erstmal grob mit dem Bulldozer aber, alles zusammenschieben.
Aber was ich damit sagen will, es ist die Antwort auf möglichst schnelles wieder Auffüllen der menschlichen Welten. Ne? Du kannst damit einfach irgendwas wegtilgen und auch gleich wieder nutzen, nachdem die natürlich weitergezogen sind. Das ist einfach nur praktisch.
Auf jeden Fall. Sehr gut. Good guy angerufen.
Genau. Aber dann kam ja noch eine Kleinigkeit. Und zwar der klitzekleine Zwischenfall, den man heute Großer Bruderkrieg nennt. Und zwar war Horus natürlich, er kannte ja nun auch die Wut von Angron auf den Imperator und hat die natürlich sich nutze gemacht. Hat ja die Bande zu ihm schon recht früh, glaube ich, gefestigt und hat somit Angron ins Vertrauen gezogen, was er auf Istvan vorhat. Und auf Istvan 3 hat sich natürlich dann Angron von seinen Loyalen, tatsächlich gab es loyale World Eaters, von denen hat er sich abgespalten und die dorthin geschickt. Dann, wie bekannt, gab es halt dieses Virusbomben oder Virusbombardement der Welt und zahlreiche loyale, Verräterlegionäre sind gestorben. Und und dann waren aber noch ein paar da. Und witzigerweise hätte man ja auch die Welt weiterhin zerstören können, ohne eigene Verluste, und das Ganze wäre auch deutlich schneller vorbei gewesen. Aber Angron hat sich so getriggert gefühlt, dass es Überlebende gab auf der Istvan 3, ist dann mal mit seinen Verräter-Worldeaters gelandet und hat sich dann einfach mal, im 1 gegen 1 Handgemenge sich um die loyalen Kräfte bemüht. Und das ist halt auch der Grund, also die World Eaters haben zum einen natürlich gleich mitgemacht, aber sie waren auch wiederum unberechenbar und schuld daran, dass der Kampf auf Istvan 3 so lange anhielt und die Eisensturm nach Terra fliehen konnte und angefangen hat, von dem Verrat zu berichten. Ich glaube, das
Eisenstein.
Nicht Eisensturm. Stimmt, Eisenstein. Und siehe da, Istvan 3 war dann auch durch und dann kam es zu dem berühmten Landungsfeld-Massaker auf Istvan 5. Und da kamen natürlich die loyalen Legionen schon an, wussten, dass die World Eaters Gegner sind. Und und die anderen haben sich dann natürlich auch noch gegen die Loyalisten erhoben. Aber so wurden auf jeden Fall die World Eaters zu einer der ersten abtrünnigen Legionen. Dann hatten wir in der Angron-Folge auch die Primarchen oder die Dämonen-Primarch-Werdung von Angron besprochen. Da will ich jetzt auch gar nicht großartig wieder drauf eingehen. Auch nach dieser Veränderung von Angron himself auf Lucaria danach haben sich die World, die das auch langsam angefangen zu verändern. Also die waren natürlich, wie schon mehrfach gesagt, einfach echte Kampfbestien und Kampfmaschinen und am Durchdrehen. Aber die wurden zunehmend unkontrollierbarer und blutrünstiger. Und da war auch Angron, auch später ja doch deutlich mehr, aber zu dem Zeitpunkt ging das schon los, dass er wie eine Art Leuchtfeuer als Trigger agierte für diejenigen, die in seiner Nähe waren, die schlechter Nägel haben angefangen zu summen und zu fiepsen und wollten Blut sehen. Und dementsprechend gab es auch zunehmend, die Kampfgruben gab es ja, wie schon vorhin erwähnt, aber danach gab es dann halt auch immer mehr Todesfälle, weil die halt bis aufs Ganze gegangen sind in diesen Kampfgruben. Die Kampfgruben übrigens, die haben ja die damals geschlossen, nach dem ganzen Bruderkrieg, um halt Verluste zu sparen tatsächlich. Das hat nicht so richtig hingehauen. Bei einigen hat es funktioniert. Also zu dem Zeitpunkt gab es nämlich nur noch Veteranen. Es gab keine Neulinge mehr und selbst die Veteranen haben dann auch weiterhin noch gemacht und haben noch mehr Verluste sich nach dem großen Bruderkrieg auf diese Art und Weise zugeführt. Und das hat ja dann zur Schließung der Kampfgruben geführt, hat aber wie gesagt nicht auf jedem Schiff hingehauen. Naja, auf jeden Fall gemeinsam mit Horus machten sich dann die World Eaters auf den Weg nach Terra. Und wie dann halt der etwas am durchdrehende, zeigerdrehende, grauenhaft mutierte Primarch, der loslegte, das hast du ja schon so blumerant erzählt, wie der halt einfach mal, wie so ein Komet auf Terra einschlug. Das war ja auch in der letzten Folge großartig.
Wie ein Komet, der zweimal aufschlägt.
Oh nein, ach, ja, da bin ich.
Dum, dum, ja, ich bin Angorn, du nur kleiner Angorn.
Oh, tu es bitte.
Keine Panik.
Oh, ich möchte.
Auf dem Eternity Gate, dum,
ich werde mit Albträumen im Kopf in das Jahr 25 starten, deinetwegen.
Sehr gut, sehr gut. Das wollte ich. Mit schlechter Nägeln im Hinterkopf. Oh. Ja, aber wie gesagt, Angrons Sturz auf Terra beim Schlacht um das Eternity Gate haben wir letztes Mal schon besprochen, wie er dann von Sanguinius die schlechter Nägel aus dem Schädel gerissen bekommen hat und in den Warp verbannt wurde. Daraufhin sind die World Eaters erst richtig durchgedreht. Und der Rest ist quasi Geschichte. Horus wurde vom Imperator erschlagen und die Verräterlegion haben sich von Terra zurückgezogen. Ja, wie ich schon gesagt habe, Angron wurde in den Warp verbannt. Khan lag im Koma. Auch alles wunderschön in der Siege of Terra-Reihe. Lest sie, absolute Empfehlung. Vielleicht ein bisschen lang, aber an und für sich tolle Bücher. Die Legion wurde halt wirklich zerschlagen und irrte ohne Führung auf ihren Schlachtschiffen quasi herum. Die wurden gejagt von den Space Wolves zu den Imperial Fists, zu den White Scars wurden sie verfolgt und haben sich immer weiter zurückgezogen. Und Welten, auf die sie bei dieser ganzen Rückzugsaktion gestoßen sind, haben sie quasi von der Bevölkerung befreit. Also die haben blühende Landschaften hinterlassen, nur halt ohne Menschen.
Rot gesprenkelt.
Dementsprechend... ja, rot gesprenkelt, einmal geflutet das Ganze mit Gedärmen und Knochen und sind dann weitergezogen. Also die hinterließen eine Spur der Verwüstung, waren aber gut zu verfolgen dadurch, weil immer da, wo der Kontakt zu einer imperialen Welt komplett abgebrochen ist, wusste man im Prinzip, alles klar, da sind die World Eaters gerade vorbeigekommen.
Das erinnert mich tatsächlich an den Film. Kennst du Krieg der Welten mit Tom Cruise?
Ja, ja, klar.
Und
ja,
da sind es ja auch so, dass die Aliens, die mit ihren Tripods unterwegs sind, die schnappen sich doch die Menschen, keine Ahnung, entsaften die und düngen dann halt die Welt mit so einem roten Nebel. So ja, stelle ich mir das vor, was die hinterlassen haben.
Ja, so in der Art wird es gewesen sein, ja. Die World Eaters degenerierten halt dabei immer mehr, ne? Das ist auch bei Khan, Eater of Worlds, super beschrieben. Du hast viele Elemente bei den World Eaters, die noch gar nicht so Khorne verfallen sind. Du hast so eigene Kulte innerhalb der World Eaters, die Khorne halt schon anbeten und für ihn kämpfen. Aber definitiv noch nicht alle. Und das wird von vielen auch sehr kritisch gesehen, ne? Sich da so hinzugeben. Weil die World Eater, die in ihren klaren Momenten halt immer gucken, okay, wie halten wir diese Legion zusammen? Wie bewahren wir unseren Kriegerkult und die Disziplin, die wir haben? Haben das halt sehr kritisch gesehen, weil die Khorne-Anhänger waren immer mehr so, dass sie im Prinzip sich einfach nur noch hingeben wollten, ne? Und zur Not haben sie ihre eigenen Leute erschlagen. So. Diese psychotischen Schübe waren halt immer heftiger, unkontrollierbare Aggression und die Schlechternägel waren, weiß Gott oder weiß Khorne, schon längst keine einzige Ausrede mehr dafür, dass das so lief. Also Khorne hat da auch definitiv mitgemischt und hat natürlich in den World Eaters seine Legion gesehen. Und zunehmend sind da immer mehr zu dem Glauben konvertiert. Aber weiß Gott noch nicht alle. Also wie gesagt, das Buch spielt direkt nach der Horus Heresy und du hast da sehr coole innerlegionelle Konflikte. Das ist sehr, sehr cool. Und durch diesen Raubbau an der eigenen Legion gab es halt wirklich nur noch Veteranen, so wie du das eben schon gesagt hast. Also es gab halt überhaupt keine Neophyten mehr. Keine Scouts, keine Neophyten. Das wird auch in dem Buch, da streiten die sich halt extrem darüber, weil es einfach gar keinen Nachwuchs mehr gibt, ne? Den gehen halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Legionäre aus. Und so ist es zum Beispiel so, das erinnerte mich auch stark an die Nightlords-Trilogie, dass die World Eaters anfangen, menschliche Leibeigene quasi zu rekrutieren für Aufgaben, die vorher Astartes erfüllt haben. Also was bei den Nightlords ja viel Fahrzeugbesatzung und Piloten und so sind. Das, was von Menschen ausgeführt wird, das ist immer ziemlich süß beschrieben, wie hier der Septimus auf diesen viel zu großen Pilotensesseln im Thunderhawk sitzt und das Ding fliegt wie ein Gott.
Echt?
Quasi.
Echt ein Thunderhawk
sogar. Ja, richtig, richtig gut. Ja, ja, ja. Die Nightlords haben halt gar keine Leute mehr. Deswegen lassen sie solche Aufgaben von ihren menschlichen Dienern da Die sind halt extrem gut geschult. Und so ist es da bei den World Eaters auch. Die haben nämlich auf den Schiffen, gibt es ja so eigene Kriegerkulte unter der menschlichen Bevölkerung und natürlich auch Lehrengeborene. Und da ist so eine Frau, die ist Lehrengeborene, also die ist auf dem Schiff geboren und ist halt so eine richtige, ja, so eine richtige Barbarentante, ne? Die ist so richtig so ein Fleischberg, richtig krass, wie die beschrieben wird, ne? Also es ist richtig, ja, sehr, sehr starke weibliche Figur, die da auch in diesen, die menschliche Bevölkerung macht diese Grubenkämpfe noch, also das ist okay. Und die leben halt auch die Kultur von Nukeria. Die sprechen auch alle dieses Nakari oder wie das heißt, die Sprache von Nukeria und machen halt auch diese Grubenkämpfe und sind so sehr, ja, wie so wilde Stämme. Und das Coole ist, die kloppt sich da halt mit so einem anderen menschlichen Besatzungsmitglied und also der Typ schlägt ihr halt mehrere Zähne aus und sie ist auch richtig verbeult. Sie schafft es aber, ihn wegzuboxen sozusagen. Also malträtiert den richtig, ne? Kugelt dem Arm aus und schlägt ihm das Gesicht ein, bricht ihm den Schädel, was weiß ich. Und das Geile ist, der Typ wird dann da rausgeschliffen und sie flickt ihn dann aber wieder zusammen, weil das alles so ein Ehrenkämpfer-Ding ist bei denen. Und sie hat bei dem Captain dieser achten Kompanie den Posten des Apothekarius inne.
Ach.
Die World Eaters da haben halt keinen Apothekarius mehr. Und das macht sie. Sie ist halt echt eine richtige Kante. Also wie es schon gesagt, ein richtig starker, cooler, weiblicher Charakter. Und sie ist eine richtige Maschine, also so wirklich so Bodybuilder-mäßig unterwegs. Und sie hat auch ein Natekium bekommen, halt diesen Handschuh von den Apothekarii, von den Space Geil. Marines. Und muss den halt mit beiden Händen heben, weil das Ding so massig schwer ist. Und ist aber so geschult, dass sie auch Gensaat entnehmen kann und sowas. Ne? Also das ist schon mega geil, also einfach eine coole Figur und dann hast du natürlich auch einen menschlichen Bezugspunkt zwischen den ganzen Astartes, wenn du das Ganze hörst, also richtig, richtig gut.
Naja, was soll man auch machen, ne? Ich glaube, die waren zu ihrer Spitze waren das 150.000 Legionäre und alleine bei der ersten Angriffswelle da auf Terra sind ja, glaube ich, ein Drittel gefallen. Also das ist klar, dann bei den Verlustraten und dann noch Korn anhängig. Und dann noch diese Grubenkämpfe und was weiß ich nicht. Uiuiui. Ja, klar.
Ja, aber hier der Captain von der 8. Kompanie, der hat zum Beispiel auch die Grubenkämpfe auf seinem Schiff unter Astartes, wie gesagt, verboten, weil er halt, der wollte halt diese Legion nicht trocken laufen lassen. Der wollte die nicht ausbluten und hat halt alles daran gelegen, dass, wenn er nicht gerade von den Schlechternägeln übermannt wurde, dass die Legion auch weiter besteht und hat dafür Disziplin gesorgt, soweit er das konnte. Und gerät da in ziemlich viele innerlegionelle Kämpfe, weil er halt immer mehr Leute unter seinem Kommando hat, die halt langsam abdrehen. Ja. Ne? Und die Korn-Anhänger sind auch davon überzeugt, dass auch alle anderen World Eaters irgendwann zu Korn finden würden. Und das kristallisiert sich in dem Buch auch sehr, sehr gut heraus. Und ohne Angron und Khan gab es halt auch nicht wirklich so diesen heftigen Bezugspunkt. Du hattest natürlich so Captains, die auch ein bisschen was zu sagen hatten, aber diese Lichtgestalten, die immer sozusagen die anderen mitgezogen haben, die waren halt weg. Ne?
Wo bist du, Khan der Weise?
Ja, wo ist Khan der Weise? Ja, und immer mehr World Eaters haben halt auch ihr eigenes Ding gemacht, ne? Haben ihre eigenen Warbands gegründet, sind einfach auf eigene Faust los. So ist auch, wenn du die Black Legion-Reihe kennst, ist da ja auch so ein crazy World Eater bei denen, der immer mit einem schweren Bolter kämpft. Das ist halt schon ziemlich geil. Und der hat zum Beispiel auch dann sein Glück bei der Black Legion gefunden, so, ne? Und so sind viele World Eaters auch einfach so, dass sie sich langsam lossagen.
Ja, genau, und das merkte halt die Führungsriege ja auch irgendwie.
Total, ja. Und so wurden halt diese verfolgten World Eaters von den Imperial Fist und White Scars etc. Immer weitergetrieben, bis sie halt in den Wirbel des Chaos geflohen sind, weil sie keinen anderen Ausweg mehr gesehen haben. Da sind sie halt eine Weile drin gereist und haben aber einen Bereich gefunden, der frei vom Einfluss des Warp war. Halt quasi so eine Luftblase in den Realraum. Und da haben sie ein Sonnensystem gefunden, und zwar Skelethrax, gehalten von den Empress Children. Dazu nochmal kleine Anekdote, das ist ja man nennt diese Zeit, in der sich diese Bücher abspielen, ja auch die Legion Wars, also die Legionskriege, weil die World Eaters und die Emperor's Children, die Sons of Horus, Night Lords, die ganze Verräterlegion, die sie geflohen sind, kämpfen ja quasi um die Vorherrschaft im Warp.
Ja.
Und in den, sag ich mal, isolierten Systemen. Und so war auch Skeletrax von den Emperor's Children gehalten. Und ja, das wollten die World Eaters natürlich einnehmen, um sich da mal irgendwie eine Basis zu schaffen in ihrem Exil. Und Khan hatte dann die Idee. Genau.
Was denn? Ja, genau.
Genau, Khan hatte dann halt die Idee, da einen Streit vom Zaun zu brechen, einen Krieg zu starten mit den Emperor's Children, um halt dieses Gemeinschaftsgefühl unter den World Eaters wieder zu fördern und die Legion wieder zu vereinen. Weil durch was vereint man blutrünstige Schlechter am besten? Natürlich durch blutrünstiges Schlachten. Ne? Und dieser Kampf zog sich halt übelst hin, weil diese Welt, wenn ich mich recht entsinne, ich bin jetzt gerade in meinem Kopf auf dem Weg zurück in die dritte oder vierte Edition Warhammer 40.000. Da gab es als besonderen Gegenstand für Chaos Space Marines die Brandfackel von Skeletrax. Und da gab es ein bisschen Lore zu dieser Waffe. Das war nämlich ein Flammenwerfer, den Khan auch da benutzt hat. Es war, glaube ich, so, dass diese Welt sich relativ schnell gedreht hat oder schnell umrundet wurde von Himmelskörpern und hat sich um die eigene Sonne relativ schnell gedreht oder so. Auf jeden Fall war es irgendwie so, dass man nur einen halben Tag kämpfen konnte an der Oberfläche, dann musste man irgendwie schnell in die Bunkeranlagen und Tunnel, weil dann einmal die ganze Planetenoberfläche frittiert wurde von der Sonne.
Ja.
Irgendwie so war das.
Entweder also, frittiert,
die Riddick-Filme.
Entweder frittiert oder
bitte?
Entweder frittiert oder unterkühlt. Eins von beiden.
Irgendwie sowas. Ja, genau. Irgendwie auf jeden Fall giftig oder verstrahlt oder was weiß ich was. Wer die Riddick-Filme kennt, da gibt es auch sowas, wo Riddick da flüchtet über so ein riesiges, trockenes Korallenriff quasi und dann kommt die Sonne und die ist so schnell, dass die alles hinter ihm verkocht. Ist auch sehr sehenswert. Riddick-Filme finde ich sehr, sehr gut. Genau, und so mussten sich dann beide Legionen zwischen den Kämpfen immer in diesen Bunkern zwangsläufig aufhalten und da erwarten oder in diesen Höhlen. Und da ist Khan dann irgendwann durchgedreht und hat angefangen, seine ganzen eigenen Leute totzuschlagen und mit dieser Brandfackel abzufackeln. Es war halt so ein Flammenwerfer, der dadurch dann auch so eine Dämonenessenz, glaube ich, bekommen hat durch diese Kämpfe. Und daraufhin hat Khan erst seinen Beinamen der Verräter bekommen. War halt nicht mehr Khan der Weise, sondern Khan der Verräter jetzt. Und
ja. Er hat da keinen Freund mehr gesehen.
Das ging gehörig nach hinten los, denn im Gegensatz zu seinem eigentlichen Ziel, die Legion zu vereinen, hat er sie dadurch noch viel, viel mehr gespalten und die Legion zerbrach in viele, viele, viele kleine Kriegerscharen und die haben sich überall im Wirbel des Chaos verteilt. Also Khan ist quasi dann maßgeblich dafür verantwortlich, dass dann auch so der letzte Zusammenhalt innerhalb der World Eaters aufgelöst wurde und die als versprengte Grüppchen über den gesamten Warp verteilt hat.
Jo, das war's. Das letzte Kettenglied, die stehen ja so auf Ketten, das zerbrach. Mhm. Das zerbrach.
Ah, Ketten. Ja. Da gibt's auch so eine geile Passage im Buch, wo ich jetzt gerade bin. Dieser Destroyer, der dreht dann auch so ein bisschen durch und dann haben die da auf dem Schiff so eine Bestrafungsmethode. Die World Eaters, die gar nicht mehr zu bändigen sind, werden halt im tiefsten Bauch des Schiffes in so Zellen gesperrt und mit so stachelübersäten Ketten fixiert. Und dann immer erst so Todeskompanie-mäßig am Gipfel der Schlacht sozusagen abgeworfen.
Ja.
Damit die sich dann so richtig durchschlachten können. Das hat da auch noch so einen geilen Nakari-Namen, so einen Beinamen, wie diese Typen heißen, aber den weiß ich nicht mehr. Das ist, glaube ich, sowas wie jetzt im aktuellen 40k diese achtfach gebundenen oder wie die heißen. Diese Super-Berserker.
Ja, es sind. Oh, warte mal, ich habe das.
Irgendwas mit M, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ist auf jeden Fall so eine Spezialeinheit, die auch in den Büchern beschrieben wird. Und ich finde halt diesen Destroyer so geil, weil der ist nur noch alleine, weil alle anderen Destroyer offensichtlich tot sind aus seiner Einheit. Und Alter, wie geil das beschrieben wird, dass der einfach keine Zähne mehr hat und so. Einfach so, boah, Diggi. So wurde halt ein Destroyer mir noch nie beschrieben optisch irgendwie in den Büchern. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass das so gut in Szene gesetzt wurde. Ich bin bisher sehr begeistert. Vielen Dank an Anthony Reynolds. Sehr, sehr gut gemacht. Macht mir sehr viel Spaß. Ist, glaube ich, ein reines Audiobook. Ich glaube, es gibt es überhaupt nicht als Buch. Und ja, kann ich nur empfehlen. Das sind 6,5 Stunden Hörspaß. holt euch das. Fantastisch. Also da wird man wirklich mal davon überzeugt, dass es halt auch anders geht als Angron, der bescheuerte rote Engel. Ne? Also Hut ab.
Also da werde ich mich auf jeden Fall vielleicht mal ranmachen. Auch wenn ich jetzt überschaubar gut Englisch lange konzentriert hören kann. Aber ich glaube, da hätte ich Bock drauf.
Ja, ein kleines Häppchen geht da ja schon.
Ja, ja, und
also ich finde das sehr, sehr angenehm.
Genau, und zu der gesamten... Achso, nee, alles gut. Ich wollte nur anmerken, dass es einen Grund gibt, warum die angeketteten Leidensgenossen noch weiter leben dürfen. Und dazu kommen wir allerdings dann in Volume 2, würde ich sagen. Da geht es dann nämlich...
Ich freue mich.
Da geht es nämlich auf jeden Fall um die Organisation, die Kampfdoktrin und die Kultur der World, die tatsächlich so ein paar nette kleine Einblicke lässt. Gucken wir mal.
Kultur. Was schön.
Das wird was. Die essen nämlich alle nur Dosen-Ravioli. Nee, also, ich bin auch echt gespannt drauf. Das ist auf jeden Fall eine lustige Truppe. Und ich...
Auf jeden Fall.
Und ich finde das auch immer geil, wenn man sich halt mit etwas beschäftigt, das man vorher einfach noch nicht so richtig kannte und dann Aspekte erkennt oder rausliest und denkt sich so, oh, was ist das für ein witziges kleines Easter Egg? Und das finde ich auch irgendwie das Spaßige bei uns am Podcast, dass man sich da mit Themen beschäftigt, die man sonst eigentlich wahrscheinlich eher links liegen lässt und auf einmal wird man dann doch dafür belohnt mit irgendwie breiten Grinsen oder so, keine Ahnung, es passt dann einfach.
Absolut. Ja, ich finde, manchmal ist man halt auch, also ich bin da, muss ich über mich selber leider sagen, dass ich da manchmal auch so ein bisschen ignorant bin, weil ich, besonders bei Warhammer ist es ganz oft so, ich mache das schon so lange und denke dann bei gewissen Sachen, ach, ich weiß da alles drüber und das ist halt nicht so geil. Und dann taucht man da einfach nochmal ein und merkt so, ah geil, eigentlich wusste ich gar nicht so viel und jetzt finde ich es doch richtig geil. Also das ist tatsächlich, ja, ist immer so, dass jemand so denkt, ah, der spielt World Eaters, ja, ist ja nicht viel dahinter. Aber wenn man sich dann so intensiv mit etwas beschäftigt, macht das schon richtig, richtig Laune und man kriegt einfach fast Bock auf alles. Ob das irgendwann, wenn wir mal eine Dark Angels Folge haben, auch so ist, mag ich zu bezweifeln, aber ey, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überraschen. Die echten Löwen kommen ja vielleicht irgendwann nochmal. Es gibt so Sachen, da springt bei mir der Funke so gar nicht über und da gehört ein World Eaters eigentlich immer dazu, aber das tatsächlich Vorbereitung für die Folge plus das wirklich, wirklich gute Hörbuch haben mich da vom Gegenteil überzeugt, muss ich sagen.
Ja, ich bin mal gespannt. Aber sowas von.
Ja.
Ja, cool. Ich glaube, das war's dann für heute schon.
Ich glaube auch.
Oha, dann
wir freuen uns auf Teil 2 am 10.01.2025 und kommen jetzt erstmal zur Playlist.
Oh yeah. Was hast du denn Schönes mitgebracht?
Ich habe mich für den absoluten Klassiker entschieden. Es ist zwar sehr, sehr unkreativ, fast so unkreativ wie Angrons Schwertauswahl, als er dann Dämonenprimarch ist, aber ich nehme natürlich World Eater von keinem geringeren als Bullthrower, der Metal-Warhammer-Kultband.
Und ich muss ehrlich gestehen, das Erste, was mir in den Sinn kam, als ich, ich hatte, glaube ich, mal hier per Google-Übersetzer eine größere Textzeile übersetzt, inklusive dem Wort World Eaters, und da stand natürlich Weltenfresser. Und da musste ich halt wegen Fresser sofort an Menschenfresser denken, von Hass. Auch ein sehr schönes, lustiges Lied.
Sehr schön, da haben wir zwei tolle Kandidaten für unsere Playlist rausgepickt. Finde ich sehr, sehr gut. Was ich noch sehr, sehr gut finde, ich meine, die Spendenaktion läuft jetzt noch bis morgen. Unser kleines Charity-Ding, was wir dieses Jahr für die Phoenix-Krebshilfe im Hamburger Süden gestartet haben, würde ich mich jetzt schon mal recht herzlich bedanken, weil es geht jetzt noch genau einen Tag, aber wir sind schon echt, wir sind über 1.200 € sind da schon in den Pott gespült worden. Ich freue mich richtig auf die Ziehung, die wir so in den, ja, ich sag mal, ersten zwei Januarwochen werden wir das irgendwann hinkriegen. Meine Meisterprüfung fangen halt an. Ich muss mal gucken, wie ich das so verknüsen kann. Aber hier schon mal von mir ein fettes, fettes Dankeschön. Ich finde es immer wieder toll, was diese Community so raustut. Ich meine, wer sich einen Angron-Primarchen für 130 € kaufen kann, der kann auch mal ein bisschen Geld in was Sinnvolles investieren und dementsprechend Hut ab, vielen, vielen Dank schon mal. Wir besprechen das in der nächsten Wochenshow, glaube ich, nochmal intensiver und ziehen dann ein Resümee. Ihr seid fantastisch und ich finde es jedes Jahr wieder erstaunlich, was ihr so raustut und ich hoffe, wir haben möglichst viele verschiedene Leute, die Päckchen geschickt bekommen. Wir haben ja fantastische Preise heute von diversen Spendern dieses Jahr bekommen und dementsprechend, ja, hier schon mal von meiner Seite ein kleines Dankeschön an alle, die mitgemacht
haben. Von unserer Seite. Mega, mega danke an alle.
Klar, vom ganzen Team, glaube ich. Absolut. Sprechen wir für alle, dass wir da alle wirklich baff sind, was da so rumkommt und ja. Ja, das kleine Outro, was jetzt kommt, ist für euch. Ihr seid die allerallerbesten. Tschüss.
Tschüss.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert Bin Magera.